Also ich glaube, sowohl diese Überforderung online als auch diese reale Gefahr aus dem rechtsextremen Lager könnten Leute sich berufen fühlen, vorbeizukommen. Diese Kombination hat uns alle wahnsinnig belastet. In diesen intensiven 2 Wochen, in denen diese Welle stattfand.
Willkommen zurück bei Über Hassreden, dem Podcast von HateAid. Ich bin Samira El-Wassil und begleite euch durch die unschönen Seiten des Internets. Letztes Mal haben wir von Hannah gehört, wie es ist, mit einer Hashtag-Kampagne gefühlt ganz TikTok gegen sich zu haben. Heute geht es um Hasswellen, die ein Café treffen können, wenn es sich pro Corona-Schutzmaßnahmen positioniert. Wir erfahren, was es mit dem Tatbestand Bedrohung auf sich hat, wie die Polizei bei Online-Hasskriminalität hilft und welche Maßnahmen im Hate-Storm auf Social-Media-Plattformen helfen. Triggerwarnung. Diese Folge behandelt Hasskriminalität aus dem rechtsextremen und querdenkenden Milieu sowie Bedrohung. Wenn ihr darauf sensibel reagiert, hört euch diese Episode lieber nicht oder nicht alleine an. Und wenn ihr selbst mit digitaler Gewalt und Hass im Netz zu tun habt und es euch damit nicht gut geht, findet ihr wichtige Anlaufstellen in unseren Shownotes. Diese Woche trifft HateAid-Redakteurin Kerstin Matuschak Vincent, einen Kaffeebesitzer aus Berlin-Kreuzberg.
Hallo Vincent, vielen Dank, dass du da bist. Wenn ich so zum Beispiel jetzt am Wochenende auf der Suche nach einem schönen Café bin mit meinen FreundInnen, dann suche ich im Internet, was es so alles gibt. Wie wichtig ist die Internetpräsenz für dein Geschäft und wo seid ihr überall vertreten?
Also schon sehr relevant. Wir sind auf Facebook, Instagram und auf Google vertreten und das sind eigentlich auch die Kanäle, wo wir am meisten Kontakt auch zu einem festen KlientInnenstamm halten. Vor allem die Suche ganz klassisch nach Cafés und so weiter über Google Maps ist wahnsinnig relevant. Also wir sehen in diesen Google-Daten, auch diesen Google-Business-Daten sehr deutlich, wie viele Leute wann nach was suchen. Und es gibt zehntausende Menschen jeden Tag, die in Kreuzberg nach Cafés suchen. Deshalb ist das Ranking auf Google Maps unglaublich wichtig. Also quasi jede Person, die Café eingibt in einem gewissen Ausschnitt bei Google Maps, sollte dieses Café finden. Und da ist aus meiner Sicht, das hat die größte Relevanz für sozusagen das Geschäft oder sozusagen den Betrieb des Cafés. Und Facebook und Instagram dienen eher dazu, quasi eine Stammkundschaft zu halten und auch zu unterhalten, um mit denen irgendeine Verbindung aufzubauen.
Ah, interessant, dass man das so unterteilen kann. Anfang 2020 hat ein Ereignis unser Leben verändert, das wir so bisher noch nicht kannten, die Covid-Pandemie. Die hat besonders den Einzelhandel und die Gastronomie stark getroffen. Aber auch in der Gesellschaft sind Risse offenbar geworden, die jetzt wirklich unübersehbar sind. Und das hast du nochmal besonders zu spüren bekommen. Was ist da passiert?
Genau, es gab in Berlin verschiedene Demonstrationen von Corona-LeugnerInnen, die sich formiert haben, also die genau aus irgendeinem verschwörungsideologischen Spektrum kommen, ganz interessante Anleihen in irgendwelche esoterischen Kreise haben und die sich auch in Kreuzberg organisiert haben und eine sehr hohe Militanz und auch ein sehr hohes Engagement aufgewiesen haben, sich zu organisieren, wenn auch in kleinen Gruppen. Und die sich vor allem aber auch online über sozusagen die Berliner Grenzen hinweg organisiert haben.
Puh, die Querdenkenbewegung, ja. Ich erinnere mich noch genau, als die aufkam. Menschen, die gegen die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie protestierten, nannten sich auf einmal Querdenkende. Das sollte implizieren, dass sie nicht blind den staatlichen Verordnungen folgen, sondern die Maßnahmen kritisch hinterfragen. Allerdings wurden auf ihren Veranstaltungen häufig Falschinformationen über Corona und die Pandemie verbreitet, Auflagen und Verbote missachtet und JournalistInnen angegriffen. VerschwörungsideologInnen und Rechtsextreme waren Teil der Demonstrationen. Teile der Querdenkenbewegung wurden vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und werden seit April 2021 bundesweit beobachtet.
Und im Zuge so einer Corona-Schwurbler-Demo vor, ziemlich genau 2 Jahren, ein bisschen mehr, oder war es 1 Jahr her? Ich habe schon wieder den Überblick verloren, die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren. Gab es Demonstrationen, die angekündigt auch an dem Café entlang lief. Und im Zuge dieses Marsches der Corona-LeugnerInnen haben sich Nachbarn und eben auch das Café entschlossen, mit Plakaten dagegen Stellung zu beziehen und gerade gegen so verschwörungsideologische und auch rechte Umtriebe Klarstellung zu beziehen. Und den Fehler, oder sagen die Entscheidung, die die anderen Sachen ausgelöst hat, war, dass ich persönlich getweetet habe und ein Freund von uns auch, im Prinzip das Bild, und das eine sehr schnelle Online-Verbreitung fand, erst in den richtigen Kreisen und dann in den falschen Kreisen sozusagen. und irgendwie auch in dem Telegram-Kanal von Attila Hildmann aufschlug, der dann seine, sag ich mal, 10.000 Follower dazu aufrief, diesen Laden online runterzumachen.
Attila Hildmann, erst veganer Bestseller-Kochbuchautor, dann im Verlauf der Covid-19-Pandemie Verbreiter von Verschwörungsmythen, Rechtsextremist und Antisemit. Es liegen mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn vor, doch einem Haftbefehl von Februar 2021 entzog er sich durch seine Ausreise in die Türkei. Seine Social-Media-Kanäle wurden zwar geschlossen, doch über den Nachrichtendienst Telegram konnte er auf seinem Kanal weiter Verschwörungen verbreiten, hetzen und drohen.
Und da entfaltete sich dann quasi eine ganze Lawine an Online-Problemen, die dann wirklich auch in 2 Wochen intensiv nonstop anhielt und dann irgendwann wieder abebbte und eben später im Jahr nochmal kam. Und das hat uns doch überrascht und sowas kannten wir überhaupt nicht. Man kennt so diese Shitstorm-Geschichten irgendwas zweiter oder dritter Hand oder aus den Medien, aber wer einmal im Sturm des Orkans ist, der kann sich das nicht vorstellen, glaube ich.
Okay, das Bild, das du getweetet hattest, das war von dem Café mit dem Plakat im Fenster, oder?
Genau, man sah im Prinzip diese Schaufensterwand und eben eine Person, also so eine Schaufigur davor. Und diese Plakate, die da dran hingen, die waren jetzt auch nicht besonders kontrovers, sag ich mal, in einer linksliberalen Gemeinschaft, aber haben gereicht, um sozusagen die Corona-LeugnerInnen so zu triggern, dass die dann alle online alle Geschütze aufgefahren haben, die sie hatten.
Und das war jetzt klar der Auslöser für die erste Welle. Weißt du, warum das dann später im Jahr nochmal aufgekommen ist?
Das hat sich bis heute gar nicht uns erschlossen. Also das kam irgendwann im Herbst nochmal auf oder im Spätherbst. Warum das nochmal aufkam, der Auslöser ist mir bis heute unbekannt. Also irgendjemand musste es nochmal ausgegraben haben und nochmal Leute mobilisiert, weil es gab keinen tatsächlichen Anlass dafür. Mhm. Also dafür fehlte einfach irgendeine Bewandtnis. Das muss irgendwas Internes gewesen sein, irgendein Reminder oder was, der die Leute dazu gebracht hat, dieses Thema nochmal quasi aufzuholen.
Shitstorms oder Hatestorms sind Hasswellen im Internet und entstehen, wenn viele Menschen gleichzeitig ein Thema aufgreifen oder eine Person oder auch eine Organisation, ein Unternehmen oder wie in diesem Fall ein Café online angreifen und sie anschreiben, kommentieren oder bewerten. Meist gibt es einen konkreten Auslöser, wie zum Beispiel das Foto, das Attila Hildmann dann verbreitet hat.
Dieser Hate-Storm, der da auf euch zukam, was ist da genau passiert? Was haben die Leute gemacht?
Also das Erste, was wir festgestellt haben, waren, dass unglaublich viele negative Google-Bewertungen reinkamen. Also dieses Geschäft hatte davor vielleicht 100 Google-Bewertungen und dann innerhalb von 2 Tagen vielleicht 5.000. Und die meisten waren äußerst negativ, auch beleidigend, NS verharmlosend oder vergleichend. Und anfangs dachten wir, okay, wir mobilisieren einfach in unserem sozialen, politischen Freundes- und Bekanntenkreis, um dagegen zu halten und merken irgendwann, das ist gar nicht mehr stemmbar und dass Google nicht erreichbar ist, mit diesem Ansturm überhaupt umzugehen. Wir haben natürlich anfangs versucht, alle oder jede einzelne von diesen Bewertungen zu markieren, zu melden, und so weiter. Da ist nie was passiert. Und interessanterweise hat dann Google später, ein paar Tage später, das als Spam klassifiziert und diese ganzen Bewertungen komplett, auch die positiven, die reinkamen, einfach alle runtergenommen. Und dann waren wir wieder bei diesen 100 Bewertungen, bei denen wir, ich glaube, auch heute etwa noch stehen. Und dann sahen wir aber auch, dass sozusagen diese Gruppe an Online-AktivistInnen aus diesem neurechten Spektrum alle Kanäle nutzen. Also die versuchten auf Facebook zu kommentieren unter unseren ganzen Fotos von dem Café, auf YouTube unter irgendeinem Video, wo einmal so ein Café-Rundgang gezeigt wurde, auf Instagram zu einem geringeren Teil, vielleicht eine Handvoll, aber ich glaube, das war auch eine falsche Generation dafür quasi.
Vincent vermutet hier, dass die Anhängerschaft von Attila Hildmann eher das Alter von Facebook-Nutzenden hat als das von jenen auf Instagram. Auf Instagram ist jede zweite Person zwischen 14 und 29 Jahren, während nur 16% der 30- bis 49-Jährigen dort sind. Andersherum ist die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen die einzige gewesen, die 2019 auf Facebook stabil blieb und nicht geschrumpft ist.
Und zusätzlich haben Leute nochmal ihre eigenen privaten Facebook-Accounts benutzt, um andere zu mobilisieren. Und da gab es so ein paar, ich sag mal, rechte InfluencerInnen aus dem AfD oder auch anderem rechtsextremen Spektrum, die da ganz stark die Werbetrommel gerührt haben Und andere, auch aus so einer Boomer-Generation um die 60, haben da mitgemacht. Auch Leute unter Klarnamen mit ihrer Anschrift und ihrer Handynummer quasi im Facebook-Profil. Vieles davon war auch strafrechtlich relevant und gute Erkenntnis war es, sehr früh auch auf das LKA zuzugehen, damit die auch eigeninitiativ selber Material sammeln. Wir haben denen selber viel Material zugeliefert und die haben einfach dann sehr konsequent Strafermittlungen angestellt. Da sind jetzt einige im unmittelbaren Vollzug und auch viele von diesen Facebook-NutzerInnen, gerade vielleicht eine ältere Generation, die auch nicht begreifen, dass das, was sie da sagen, auch strafrechtliche Konsequenzen hat. Auch, dass Facebook und auch Twitter natürlich die Nutzerdaten auch rausrückt und damit den Behörden durchaus kooperiert. Und es hat so eine gewisse Genugtuung am Ende gegeben, zu sehen, okay, die und die Leute, die müssen jetzt wirklich auch substanzielle strafrechtliche Konsequenzen fürchten.
Und das klingt aber, also hat das LKA es richtig selbst auch reingegangen auf die Social-Media-Kanäle und hat selbst auch Beweise gesichert?
Ja, zum Teil schon. Die fingen selber an, baten aber darum, dass wir sie auch unterstützen mit dem, was wir haben. Und wir haben natürlich im Familien- und Freundeskreis dann gesammelt, was gesammelt werden konnte. Auch was an E-Mails reinkam. Leute riefen per Telefon an, auch auf die Festnetznummer. Und auch da konnten wir sehr viel sammeln an Daten und viele Verfahren anzustoßen. Die Mühlen mahlen langsam, aber diese Verfahren sind unterwegs. Die Leute sind noch identifiziert. Und wir gehen davon aus, dass die dann auch strafrechtlich alle belangt werden.
Das ist ja mal, wir haben ja schon ganz andere Geschichten gehört. Das sind ja mal richtig positive Neuigkeiten.
Also vielleicht die paar, die wir da kriegen. Also klar ist, wer auf Telegram sagt, die sollte man alle erschießen. Diese Leute kriegen wir nicht, weil Telegram natürlich einfach strafrechtlich nicht zu finden ist. Ja. Das ist ärgerlich, weil da kamen eigentlich die schlimmsten Geschichten her.
Okay.
Aber auf den anderen Kanälen, auch mit der Unterstützung des LKA, das da wirklich Eigeninitiativ mitmacht, da sind wir eigentlich sehr positiv.
Telegram als schwarzes Loch der Hasskriminalität. Wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr einen Hate-Aid-Artikel dazu in den Shownotes. Attila Hildmann hat dort ebenfalls einen Gastauftritt. Vincent erzählt fast schon begeistert vom LKA. Dirk Spengler vom polizeilichen Staatsschutz des LKA Berlin berichtet, wie sie mit Fällen von Hass im Netz umgehen, wie viele es gibt, worin Herausforderungen liegen und wie sie Betroffenen akut helfen.
Also die Sachverhalte oder Anfragen oder Vorfälle, die halt digitale Gewalt in Berlin dann halt gemeldet werden, werden natürlich erstmal an die gesamte Berliner Polizei gemeldet. Dort wird dann festgestellt, haben wir möglicherweise eine politische Motivation, eine rassistische Motivation. Dann wird hier natürlich nochmal weiter geprüft, in welchem Bereich sich das dann bewegt, eventuell rechts oder links. Und will nur sagen, dass wir da in der Hinsicht natürlich schon eine Anzahl von mehreren tausend Fällen pro Jahr haben, die zum einen natürlich auch die nachbarschaftlichen Streitigkeiten bedient, aber natürlich aber auch rassistische, antisemitische, fremdenfeindliche Motivation zum Gegenstand hat. Beim Landeskriminalamt, speziell beim polizeilichen Staatsschutz, wird pro Jahr eine Größenordnung von mehreren tausend, vierstelligen Bereich also, dann schon immer zu erwarten sein. Seit den vergangenen Jahren stets im Aufwuchs. Und das stellt natürlich auch die Personalsituation der Berliner Polizei vor große Herausforderungen. Der wir aber uns natürlich dann entsprechend auch stellen werden. Und hier gibt es eine Besonderheit. Eine Berliner betroffene Person ist Adressat einer entsprechend inkriminierten Kundgabe, einer Hassbotschaft, einer digitalen Gewalt. Aber die betreffende Täterperson, die wohnt nicht in Berlin, die wohnt in Baden-Württemberg. Das wird aber nicht gleich von Anfang an so klar sein. Das heißt, Berlin muss im ersten Zug ermitteln, wo wohnt diese tatverdächtige Person. Und hier haben wir leider sehr große Schwierigkeiten. Und das Problem ist, dass leider die Telemediendienstanbieter, so heißen die Facebook, Twitter, Google und so weiter, Telegram muss ich auch dazu zählen, sich vorbehalten, ob sie die Anfragen der Berliner Polizei beantworten. Wenn es zum Beispiel um eine antisemitische Straftat geht, eine Volksverhetzung, eine Holocaustleugnung. Leider mussten wir in den vergangenen Jahren die Erfahrung machen, dass hier die entsprechenden Telemediendienstanbieter nicht kooperierten. Das heißt, sie haben dann die Bestandsdaten, so heißt es, zu der Person, die als Täter hier in Frage kommt, nicht herausgerückt. Und was wir jetzt in den letzten Jahren festgestellt haben, dass hier natürlich auch ein nicht unerheblicher Anteil mit rechtsextremistischem Hintergrund eine Rolle spielt, also rassistisch, antisemitisch Und leider aber auch durch die Pandemie wahrscheinlich bedingt auch eine Vielzahl von politisch motivierten Kundgaben, die halt politisch nicht zuzuordnen sind. Nehmen wir mal halt die vorher im esoterischen Bereich tätige tatverdächtige Person, die nicht unbedingt darstellen oder darstellbar als rechtsextrem dann hier gelten kann, sondern da für uns natürlich erstmal schwer einzustufen ist. Und da bleibt dann nur die Möglichkeit, sie als nicht zuzuordnen. Aber wichtig ist, akute Gefährdung frühzeitig erkennen, frühzeitig mit den Betroffenen, also mit den Opfern, Kontakt aufnehmen, Sicherheitsgespräche. Stichwort ist zum Beispiel auch kleiner Zeugenschutz. Was ist der kleine Zeugenschutz? Das sind zum Beispiel die Sperrung der Meldedaten, ja, sodass dann halt so eine gewisse Sicherheit dann vorhanden ist. Ich als betroffene Person stehe nicht mit meinen klaren Anschriften in den Akten des Gerichts. Ja, weil natürlich die Verteidigung hat das Recht, die Akten einzusehen. Das ist Demokratie. Da haben wir keinen Weg vorbei. Damit aber das Opfer, die betroffenen Personen, sich ein bisschen sicherer fühlen, gibt es auch die Möglichkeit, natürlich eine Zustellungsbevollmächtigung zu erklären. Ja, und das wäre zum Beispiel HateAid, die dann die Ladung, sei es von der Polizei oder halt auch vom Gericht, dann entgegennimmt und dann entsprechend weiterleitet an die betroffenen Personen. Das ist so ein kleiner Schutz, ist eine kleine Barriere und hilft vielleicht so ein bisschen, das Sicherheitsgefühl zu stärken. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Die Polizei kann ja nur Straftaten eigentlich aufklären und Gefahren verhüten. Ja, aber sozialtherapeutische Begleitung können wir nun nicht leisten. Aber wir können vermitteln, zusammen auch mit HateAid und anderen.
Dass die Plattformen wie Twitter und Facebook nicht die NutzerInnen-Daten für eine weitere Strafverfolgung herausgeben, kommt leider wirklich häufiger vor. HateAid ist deswegen schon mehrmals vor Gericht gezogen. Mit Erfolg! Im Januar 2021 zum Beispiel hat das Landgericht Berlin Twitter ausdrücklich gestattet, die personenbezogenen Daten von HaterInnen gegen Pianist Igor Levit herauszugeben. Dirk Spengler hat uns noch verraten, dass die Polizei viele individuelle Maßnahmen für Betroffene bzw. für die verschiedenen Fälle hat, dass er von diesen allerdings nicht erzählen darf. In Vincents Fällen scheint jedenfalls einiges funktioniert zu haben. Trotzdem war es natürlich eine Grenzerfahrung.
Wie hast du dich denn eigentlich gefühlt? Also als du gesehen hast, oh mein Gott, wir haben jetzt auf einmal 5000 negative Rezensionen und auf unseren Instagram- und Facebook-Kanälen geht auch einiges ab. Hat dich das persönlich getroffen? Warst du überfordert? Was geht da in einem vor?
Ja, also wenn man viel online unterwegs ist und vielleicht auch so halb damit aufgewachsen ist, gut, ich bin jetzt auch schon Anfang 30, also vielleicht ein bisschen nur halb digital, aber wenn man mit diesen Kanälen aufwächst und sagen, die Dynamik kennt, ist man immer der Meinung, ich kann das ja irgendwie kontrollieren. Und recht schnell kam dann sozusagen auch per Mail die Benachrichtigung über neue Bewertungen rein und die kamen dann nur noch gesammelt. Dann hieß in jeder Mail, sie haben 200 neue Bewertungen und die kamen dann im Stundentakt und damit konnte ich und damit konnten wir nicht mehr umgehen. Und es hat ganz unmittelbar das Gefühl der Überforderung ausgelöst und auch die Frage, okay, wir kommen hier nicht weiter, wir sind komplett in der Defensive, wie kommen wir aus der Defensive raus? Und wer kann uns helfen in dieser Situation? Und es musste ja schnell gehen. Man kann dann nicht sagen, ich warte eine Woche. Bis dahin wussten wir nicht, wie sich das alles entwickelt. Und haben so ein paar persönliche Kontakte irgendwie angehauen, ob die irgendeine Ahnung haben. Und die haben zum Glück dann zum einen als LKA, aber auch eben an HateAid verwiesen. Und so kamen wir sehr schnell auch an professionelle Hilfe, ohne die wir das alleine nicht geschafft hätten. Und ich glaube auch im Nachhinein, Leute oder Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, müssen sehr früh wirklich auf professionelle Hilfe gehen. Und man muss schon unterscheiden, kommen hier einfach ein paar Pöbler entlang oder gibt es hier einen organisierten Angriff von, in dem Fall eben von der extremen rechten Seite. Und sobald das der Fall ist, ist es alleine nicht stemmbar. Und es ist nur belastend, ich glaube für alle persönlich Involvierten, auch wenn man im Laden ist, niemand weiß, fühlen sich von diesen Rechtsextremen auf welche Berufen tatsächlich mal vorbeizukommen. Was in der ersten Welle nicht der Fall war, aber die Gefahr war natürlich latent. Als wir wussten, das sind auch eben dank deren Facebook-Profile, das sind Leute in Berlin, die haben die Adresse. Was ist, wenn die kommen? Und klar, die Polizei fuhr mal Streife, aber wenn die dreimal am Tag vorbeifahren und einen Kilometer weg sind, bis da jemand kommt, ist schon viel Wasser die Spree runtergeflossen. Und da hatten wir auch Sorge. Also ich glaube, sowohl diese Überforderung online als auch diese reale Gefahr aus dem rechtsextremen Lager könnten Leute sich berufen fühlen, vorbeizukommen. Diese Kombination hat uns alle wahnsinnig belastet. in diesen intensiven 2 Wochen, in denen diese Welle stattfand, danach ebbte die ab und dann war wirklich die Sache weg und die nächste Sau wurde natürlich so ausgetrieben.
2 Wochen Dauerstress, das muss sehr anstrengend gewesen sein. Trotz schneller Hilfe durchs LKA oder auch durch Beratungsstellen wie HateAid. Speziell für Bedrohungen durch RechtsextremistInnen gibt es Stellen der mobilen Beratung und des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Alle Anlaufstellen findet ihr in den Shownotes. Apropos Bedrohung, was hat es damit im juristischen Sinne eigentlich auf sich? Das weiß unsere HateAid-Juristin Josephine Ballon.
Die Bedrohung ist eine Straftat, die im § 241 des Strafgesetzbuchs geregelt ist. Mit einer Bedrohung haben wir es in der Regel dann zu tun, wenn einer anderen Person oder eine dieser Person nahestehende Person mit einer Gewalttat sehr konkret gedroht wird. Zum Beispiel, wenn man jemandem androht, eine Körperverletzung gegen sie zu begehen oder sie zu vergewaltigen. Wir haben bei der Bedrohung eine Strafandrohung von Geldstrafe bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe, wenn sie öffentlich, also zum Beispiel im Internet, begangen wird. Das heißt, es ist auch keine leichte Straftat, sondern schon durchaus ernst zu nehmen.
Ja, aber dann hast du gesagt, es gab eine zweite Welle und du hast gerade irgendwie gesagt, in der ersten Welle war es nicht der Fall, dass sich Leute berufen gefühlt haben, euch mal zu besuchen. Hat sich das geändert?
Ja, also in der zweiten Welle kam dann tatsächlich auch jemand aus dem, schon sagen visuell aus dem Neonazi-Spektrum, der dann auch in den Laden kam und Leute bedrohte. Und das war nochmal anderes Kaliber und nochmal ein neues Level, wo ich denke, was uns, glaube ich, alle geschockt hat. Womit wir auch nicht gerechnet hätten, weil wir dachten, okay, die erste Welle haben wir irgendwie überstanden, die zweite ist ein bisschen schwächer. Eigentlich wiederholt sich nur alles, aber Sturm im Wasserglas, wir können damit umgehen. Aber als dann wirklich jemand kam und rumpöbelte, dann war nochmal so eine neue Schwelle überschritten und das hat uns dann doch länger belastet. Und hat dazu geführt, dass wir jetzt Videoüberwachung und so weiter eingeführt haben, um im Falle des Falles auch Beweismaterial zu haben und Leute zu verfolgen. Wir haben natürlich da in dem Fall damals auch die Polizei gerufen, bis die da waren, war der Kerl natürlich über alle Berge und die konnten dann auch nicht besonders viel machen. Aber das hat natürlich schon noch ein anderes Bedrohungsszenario. Man denkt immer online, gut, das ist die eine Welt, aber wenn die Person vor einem steht und einen wirklich anpöbelt ins Gesicht, dann ist das Gefährdungspotenzial, das eigene Sicherheitsgefühl viel stärker beeinträchtigt.
Ja, und das ist ja gerade die Gefahr, also dass digitale Gewalt nicht einfach im digitalen Raum bleibt, sondern es gibt mittlerweile so viele traurige Beispiele, dass es eben dazu geführt hat, dass Menschen im analogen Leben Gewalt ausgeübt haben. Ihr habt euch auch an die mobile Beratung gegen Rechts gewandt. Ab wann war denn da der Punkt, wo du erkannt hast, wir brauchen noch weiterführende Hilfe?
Ich denke, das war in der ersten Welle am 2. oder 3. Tag. Also wir merken, es hört nicht auf. Am ersten Tag kam der Tweet und die gesamte Reaktion. Am 2. Tag kam dann diese rechte Mobilisierung. Das dauerte eine Weile, bis wir verstanden hatten, dass es das tatsächlich ist. Und dann am 3. Tag, als es dann voll losging mit Bewertungen und Problemen auf allen Kanälen, haben wir uns eben an die MBR gewandt, auch weil es da wieder persönliche Kontakte gab und Empfehlungen von Freundinnen von mir, die selber in ähnlichen Situationen waren oder in beruflich ähnlichen Situationen arbeiten und die schon wussten, wie man in solchen Fällen damit umgeht. Und ich glaube, das war das Glück. Es waren tatsächlich 2 Freundinnen von mir, eine, die selber in anderen Kontexten betroffen war und eine andere Freundin von mir, die in dem Bereich arbeitet. Ohne die beiden und deren Expertise, glaube ich, wäre ich da recht allein gewesen. Wäre vielleicht auf die Polizeiwache gegangen, aber hätte nicht diese professionelle Unterstützung bekommen, die es da wirklich gebraucht hätte.
Was ich hier bemerkenswert finde: Vincent hatte schon in der ersten Welle die Gefahr von rechts erkannt und die mobile Beratung kontaktiert. Und doch war es für ihn ein Schock, als dann in der zweiten Welle tatsächlich ein Rechtsextremist ins Café kam. Hier zeigt sich, etwas wissen und etwas erleben sind 2 ganz verschiedene Dinge. Außerdem glaube ich, dass wir alle in Bedrohungslagen immer unterbewusst eher davon ausgehen, dass schon nichts passieren wird. Sonst würden wir die permanente Angst ja nicht aushalten können.
Auf Facebook und Instagram, hast du gesagt, wurden eben auch eure Beiträge kommentiert. Ihr habt Nachrichten bekommen. Welche Maßnahmen habt ihr da ergriffen?
Also wir haben natürlich versucht, Kommentare auf Facebook direkt abzuschalten und Bewertungen. Das war ein recht probates Mittel, weil die Leute dann, klar, die konnten mit ihren Wut- und Lachsmileys noch interagieren oder reagieren, wie sie das bei jedem Facebook-Beitrag auch unter der Tagesschau oder so machen. Aber sie hat zumindest ihnen die Option gegeben, wirklich zu pöbeln. Die Leute haben dann auch private Nachrichten geschrieben, beleidigender, bedrohender Natur. Darauf sind wir dann nicht eingegangen, sondern haben die auch alle direkt zur Anzeige gebracht. Aber denen fehlte dann schon das öffentliche Forum. Auf Instagram haben wir gar nichts gemacht, weil das nur so eine Handvoll Leute waren. Die konnten man sehr schnell löschen und blockieren und dann war das Thema durch. Das war auch einfach nicht deren Kanal. Also wir sahen schon, die sind sehr aktiv auf Facebook, haben da auch eine recht starke Community in so einem wirklich recht extremen Spektrum fast ausschließlich. Und nur da fanden die auch statt. Plus eben Google-Bewertungen, aber sonst war das überschaubar.
Bei den strafrechtlich relevanten Beiträgen hast du gesagt, ist es sehr erfreulich, dass Facebook da anscheinend auch die NutzerInnen-Daten herausgibt. Hat Facebook sonst irgendwie auch unterstützt, wenn ihr Leute blockieren wolltet oder so?
Wir waren schon auf uns alleine gestellt und sagen, an diese Nutzerdaten kamen wir nur über das LKA ran, weil das direkt, glaube ich, noch ganz andere Kontakte zu Facebook hat, als wir es hatten. Also ich hatte auch Kontakte über eine Freundin von mir, die durch eine ganz ähnliche Geschichte vor ein paar Jahren ging und Kontakte zu quasi dem Policy-Team von Facebook hat. Die haben sich aber überhaupt nicht gerührt. Und die meinten dann, ja, sie kommen mal nächste Woche auf uns vielleicht zurück. Und das hilft natürlich in so einer Situation nicht. Und sagen, diese fehlenden AnsprechpartnerInnen, die sind ein Riesenproblem. Und natürlich auch, sagen, die Masse an Anfragen, die wahrscheinlich reinkommt, die nicht handeln können. Also das ist kein neues Problem. Und es ist auch kein Problem, was sich einfach lösen lässt, nach dem Motto, was gehört blockiert und was nicht. Aber so wie es eben jetzt funktioniert, ist es völlig dysfunktional. Und es hilft Opfern eben nicht. Also ich verstehe die Facebook-Perspektive, aber als Opfer von auch digitaler Gewalt muss da mehr passieren. Und da steht auch das Unternehmen eigentlich in der Verantwortung. Und das war so ein bisschen dieses Grundproblem. Ich glaube, ohne das LKA wäre da gar nichts passiert. Und dass die eben direkte Kontakt wahrscheinlich in die Rechtsabteilung haben, sonst wären wir weiter alleine auf uns gestellt gewesen. Denn von den großen Providern oder auch von Google, Facebook und nachgelagertem Instagram als Teil davon konnte keine direkte Hilfe für Opfer erwartet werden.
Diese fehlenden Kontaktmöglichkeiten zu den großen Internetplattformen ist ein Riesenproblem. Sowohl in Folge 2 mit Anna zu bildbasierter sexueller Gewalt als auch in der letzten Folge mit Hannah über die Hashtag-Kampagne wurde schon über den TSA, den Digital Services Act, gesprochen. Hier war es eins von HateAids Hauptanliegen, dass Betroffene von digitaler Gewalt endlich direkt in ihrem jeweiligen Land die Möglichkeit haben, Facebook, Twitter und Co. zu erreichen. Diese NutzerInnenrechte wurden im DSA-Entwurf auch deutlich gestärkt. Hoffen wir mal, dass es bald umgesetzt wird und auch die Plattformen mitmachen. Betroffene sollten dennoch auch immer anzeigen und sich zum Beispiel neben dem LKA auch an HateAid wenden, damit die Beiträge nicht nur gelöscht, sondern TäterInnen auch bestraft werden. HateAid hat AnsprechpartnerInnen bei den einzelnen Plattformen. Berater Benno Falkenhausen erzählt, wobei die Organisation dadurch unterstützen kann.
Ja, tatsächlich ist das ein großes Problem, dass viele von den NutzerInnen und Nutzern die Plattformen nur total schlecht kontaktieren und erreichen können. Das war am Anfang für uns auch schwierig, aber wir haben uns mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk zu den Plattformen aufgebaut und haben da mittlerweile bei vielen, vor allem bei den großen Plattformen, Ansprechpersonen und Ansprechpartner, die wir eben in besonderen Situationen dann auch kontaktieren können und diese Kontakte nutzen können. Wir haben zum Beispiel bei Facebook oder bei Google Personen, die wir dafür anschreiben und ansprechen können. Und wir nutzen das ganz oft, wenn eben die normalen Meldewege versagen und man darüber eine Löschung oder eine Unterdrückung oder irgendwas nicht erreichen kann und nicht funktioniert. Denn ganz oft hat man über solche Wege oft nur Formulare und bekommt dafür auch eine automatische Bearbeitung. Und wir können eben sicherstellen, dass sich ein Mensch mit der Thematik befasst und sich das nochmal anschaut. Gerade in komplexen Fällen ist es total wichtig, dass es solche Kontakte und solche Möglichkeiten gibt.
Ich finde es nicht in Ordnung, dass Privatleuten weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird als Organisationen oder Behörden. Aber immerhin gibt es überhaupt eine Unterstützung. Hoffen wir, dass sich das mit dem DSA bessert. Denn aktuell klingt das alles andere als kooperativ.
Du hast gesagt, Google hat dann, nachdem ihr diese ganzen Rezensionen hattet, 2 Tage später oder so, die alle als Spam gelöscht. War da irgendwie ein AnsprechpartnerInnen? Fühlt man sich da aufgehoben als Betroffener und kann sich an irgendwen wenden?
Leider gar nicht. Und das, was mich persönlich vielleicht noch geärgert hat, ein Freund von mir arbeitet bei Google im Public Policy Bereich und selbst der wusste nicht, was zu tun ist und konnte nicht helfen. Also einen Ansprechpartner hatte ich während der ganzen Zeit nie, auch auf Google-Seite nicht. Und auch das kam mir eher vor wie ein System der künstlichen Intelligenz, das irgendwie erkennt, hier wird was geflutet, das kann nicht sein. Also keine Ahnung, alle paar Wochen bekommt jemand eine Bewertung an 2 Tagen 5.000 und hat die dann deshalb komplett runtergenommen ohne dass irgendwas in die eine oder andere Richtung gecheckt wurde. So sehe ich das.
Auch nicht gefiltert, was eben eine richtige Rezension ist, die dann auch positiv war.
Nee, also die Leute haben auch rezensiert, die Pommes waren schlecht und das ist ja ein Kaffee. Also, oder die Kegelbahn war geschlossen. Also wirklich absurde Dinge, wo offensichtlich war, dass die überhaupt keine Ahnung davon hatten. Und Google hat es einfach komplett runtergenommen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und in der zweiten Welle hat sich das dann wirklich komplett nochmal 1:1 wiederholt. Das macht so ein bisschen Hoffnung auf eventuell eine dritte Welle, auf die wir nicht hoffen. Und andererseits kamen immer wieder einzelne schlechte Bewertungen durch. Also so alle paar Wochen fühlt sich dann doch jemand noch berufen, irgendwelche beleidigten Inhalte zu posten. Aber es gibt keine wirkliche Hilfe von Google oder Facebook.
Es sollte doch eigentlich im Interesse der Plattform sein, dass sich ihre NutzerInnen sicher und wohl fühlen. Denn im Zweifel verlieren sie doch so auch Konten.
Und also was ja oft der Fall ist, dass in so Hate-Storms oder auch Shitstorms die Leute ihre Internetpräsenzen auch ganz runternehmen für eine Zeit, aber ihr konntet mit Facebook jetzt die ganze Zeit online bleiben, also euren Account offen lassen?
Also wir haben den Account zwischenzeitlich offline genommen für 2 Wochen und dann eben später online genommen, ohne die Option zu kommentieren. Das hat auf jeden Fall schon mal einfach einen Kanal rausgenommen und die Gesamtlage entzerrt. Auf Google gab es die Option nicht so richtig, das war schwierig. Man hätte das wahrscheinlich ganz löschen müssen und neu aussetzen. Das wollten wir nicht, weil uns klar war, dann ist sozusagen die Gesamt, quasi die Adresse, die Hausnummer online dann komplett weg. Und die Option hatten wir dann eigentlich realistischerweise nicht, wenn wir irgendeine Online-Präsenz halten wollten, die wir auch brauchen. Und auf Instagram war es einfach so harmlos, dass es dann egal war. Ich habe meinen eigenen Twitter-Account tatsächlich auf privat geschaltet ein paar Wochen. Auch um dann die Verbreitung von dem Tweet selbst einzuschränken, den ich dann auch später gelöscht habe. Und das waren so unmittelbare Maßnahmen und ich glaube, das hilft, um so einen Zeitraum zu überbrücken und so kurz mal einfach 3 Sachen aus der Schusslinie zu nehmen. Und wenn der Sturm vorbei ist, kann man die ja wieder einsetzen.
Vincent hat es geholfen. Und auch die Hate-Aid-Beratung nennt das Privatschalten von Accounts während Angriffswellen als Option. Insbesondere, wenn die Betroffenen Abstand brauchen. Das größtmögliche Wohlbefinden ist in solchen Situationen das Allerwichtigste.
Und durch dieses kurze Offline-Nehmen und durch die kurze Präsenz der negativen Rezensionen habt ihr da auch keine geschäftsschädigende Wirkung erfahren?
Nee, im Gegenteil. Also gab es natürlich auf, sag ich mal, normaler Mainstream im Hauptteil der Gesellschaft einen großen Solidaritätsausdruck, der sich wiedergespiegelt hat in Solidaritätsbesuchen. Sei es von führenden politischen VertreterInnen hin zu Nachbarn, FreundInnen und so weiter, die viele kamen angereist von weit her, um sozusagen aus Solidarität den Laden zu besuchen. Und es hat mal ganz dumm gesagt, die BesucherInnenzahlen auf jeden Fall nach oben getrieben und dem Laden finanziell geholfen. Und sagen, wenn ich mal die Jahreszahlen so vergleiche, dann war das finanziell ein Gewinn, auch wenn es natürlich von der psychischen Gesundheit schwer gerüttelt hat, konnten wir uns über zu wenige Gäste im Nachhinein nicht beschweren.
Aber du empfiehlst dann jetzt nicht als Marketingmaßnahme mal einen Hate-Storm zu provozieren?
Nee, also ich kann es keinem empfehlen, der irgendwie noch gerne ruhig schlafen möchte. Es ist wirklich unangenehm und ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Auch ich kannte die Geschichten zum Teil aus meinem Bekanntenkreis, aber dachte, gut, die Leute übertreiben oder das ist doch alles nur online. Aber wer wirklich mal drin steht und dann von allen Seiten beschossen wird, dem geht es anders. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr schwer, sich vorzustellen, oder mir fiel es sehr, sehr schwer, es mir vorzustellen, als es dann doch plötzlich losging.
Und deswegen finde ich es so unglaublich wertvoll, dass Leute wie Vincent uns hier ihre Erfahrungen so eindrücklich schildern. Klar, wenn wir einmal mitten im Hate-Storm stünden, hätten wir sicher das gleiche negative Aha-Erlebnis wie er, weil Vorstellung eben doch etwas anderes ist als das Erleben. Aber dennoch hilft es mir, in jeder Folge aufs Neue zu verstehen, welche Auswirkungen digitale Gewalt und Hass im Netz haben und wie dringend wir etwas dagegen unternehmen müssen. Alle Betroffenen, die sich gegen die Angriffe und TäterInnen wehren, ob allein oder zum Beispiel mit der Unterstützung von Organisationen wie Hate Aid, tragen einen enorm großen Teil dazu bei.
Wie und wann bist du eigentlich damals auf Hate Aid aufmerksam geworden?
Ja, eine Freundin von mir, die auch in einem ähnlichen Bereich arbeitet, schlug Hate Aid vor, als eine der Adressen, die sich hier kümmern. Und als ich mit der MBR sprach, kamen die auch nochmal auf Hate Aid zu sprechen. Um auch wirklich zu sagen, das sind SpezialistInnen in dem Bereich, die sich wahnsinnig gut mit der Materie auskennen, die wissen, was in dem Fall wann zu tun ist. Und dieser Schritt war für uns unglaublich wichtig, jemanden an der Seite zu haben in dieser wirklich unangenehmen Situation, der oder die sich wahnsinnig gut mit genau dem Problem auskannte. Also eine Expertin quasi, die weiß, was jetzt zu tun ist. Und es war so wahrscheinlich an dem dritten Tag oder zweiten oder dritten Tag von der ersten Welle und hat uns viel geholfen, auch um das einordnen zu können und auch um zu wissen, was denn jetzt passieren muss.
Welche Unterstützung habt ihr denn von HateAid konkret erhalten? Also unsere Beratung kann ja tatsächlich sehr vielfältig helfen.
Genau, also unsere Frage war damals in dem Moment, wie kommen wir aus der Schusslinie? Also wie kommen wir aus der Defensive und verschaffen so ein bisschen Raum zu manövrieren? Und in dem Fall war sozusagen die Idee, klar, die ganzen Sicherheitsfragen zu stellen. Also ist die physische Sicherheit gewährleistet? Wie sieht es um die einzelnen Kanäle aus? Wie geht es dem Personal auch? Und wie sind eigentlich sozusagen diese Online-AktivistInnen organisiert? Also wie fungieren die, wie aktiv sind die und wie gewaltbereit sind die und wie gewaltbereit sind die auch tatsächlich vor Ort? Also um eine Einschätzung zu bekommen oder auch wirklich ein Bild davon zu bekommen, wer steckt da eigentlich dahinter und welche reale Gefahr geht von diesen Leuten aus? Sind es nur irgendwelche Online-Trolls? Oder sind es wirklich organisierte Rechtsextreme, wie zum Beispiel aus dem Neonazi-Spektrum? Und da hat uns wirklich HateAid wahnsinnig geholfen, das professionell einzuschätzen und auch mit der Situation dann entsprechend auch umzugehen.
Den direkten Draht zur HateAid-Betroffenenberatung haben wir euch natürlich in die Shownotes gepackt. Ob per Meldeformular, Mail oder Telefon, sie ist kostenlos für euch da.
Und was hat das dann mit deinem Empfinden gemacht? Habt ihr euch dann irgendwie sicherer gefühlt in dem Café?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Kombination aus HateAid als wirklich einer Expertin auf dem Gebiet, dem LKA, das sachkundig und strafrechtlich vor allem die Sachen angestoßen hat, diese Kombination hat uns geholfen, ich glaube, selbstsicherer aufzutreten und zu wissen, okay, so und so ist die Lage, das und das ist wahrscheinlich, das und das ist unwahrscheinlich. Und jetzt müssten wir 1, 2, 3 tun und vor allem auch zu konzentrieren auf das Wesentliche, also was macht hier einen Unterschied und in welchem Bereich müssen wir aufpassen, in welchem Bereich können wir depriorisieren und später irgendwie angehen. Ich glaube, das hat uns wirklich geholfen, um auch in dem Moment den klaren Kopf zu behalten, was muss denn jetzt eigentlich passieren.
Du hast gesagt, ihr hofft nicht, dass es zu einer dritten Welle kommt. Wenn es soweit käme, seid ihr vorbereitet?
Ich glaube, wir sind besser vorbereitet als am Anfang. Und es gibt verschiedene Strategien, für das das online passiert und das tatsächlich physisch vor Ort passiert. Was wir bei dem zweiten Mal gelernt haben, war wirklich, wir brauchen auch personelle Präsenz vor Ort. Also wir brauchen Leute, die in dem Café sind, denn je voller das Café in einer brenzligen Situation, desto weniger fühlen sich irgendwelche Rechtsextremen berufen oder angestachelt, da was zu tun. Und ich glaube, mittlerweile ist auch die Mobilisierung in so einer Szene besser und wir sind noch besser vernetzt und verknüpft, um wirklich dann auch Leute physisch vor Ort herzubekommen und zu sagen, Leute, wir brauchen jetzt eure Hilfe, könnt ihr uns bitte helfen in so und so dem Zeitraum? Und online sicherlich auch. Auf Facebook und Instagram sind wir auch vorbereitet. Also wir wissen jetzt, wenn es losgeht, dann machen wir 1, 2, 3 innerhalb von einer Stunde. Und wenn dann die Kanäle auch schon offline sind, dann läuft sowas meistens ins Leere und dann eben auch direkt mit LKA und der lokalen Polizeistation in diesem Dreiklang und immer mit HateAid und der MBR, um sozusagen die direkt von Anfang an der Seite zu haben und auf dem Laufenden zu halten. Und ich glaube, das hat uns geholfen und hat uns mehr Selbstsicherheit gegeben, auch wenn ich wirklich niemandem wünsche, dass sowas nochmal durchkommt. Und es ist wirklich auch so eine ganz seltsame Nische an Leuten, die darauf anspringen. Ich hoffe, es trifft keinen mehr.
1, 2, 3. Was ist 1, 2, 3?
1, 2, 3 an den Maßnahmen, die wir machen. Also ich glaube, entscheidend ist, einige Accounts offline zu nehmen, dann eben Kommentarfunktionen komplett einzuschränken. Und melden, was geht. Also strafrechtlich relevante Materialien oder möglicherweise strafrechtlich relevante Materialien direkt sammeln, Accounts sammeln und alles direkt ans LKA schicken.
Vincent klingt, als wäre so gut vorbereitet, wie man nur sein kann. Seine Tipps, die er aus eigener Erfahrung gelernt hat, können Betroffene mit Sicherheit gut gebrauchen. Genauso wie sein wichtigstes Learning.
Also das Wichtigste oder was mir sehr geholfen hätte, davor zu wissen, ist, was für eine auch organisierte Macht einem entgegensteht. Also dass sozusagen diese Shitstorms oder Hate-Storms keine Zufälle sind, sondern dass es orchestrierte, durchorganisierte Maßnahmen sind, wo wirklich tausende Leute online alle Register ziehen und wo man als Einzelner sofort verloren ist. Und mein einziger Rat ist, so bald wie möglich, wenn es irgendwelche Anzeichen gibt, dass es hier nicht nur ein paar vereinzelte Spinner sind, direkt professionelle Hilfe holen und auch direkt an das LKA. Die haben eben auch so eine Online-Kriminalitätsabteilung, die aufgebaut wird. Sicherlich haben die nur begrenzte Ressourcen, aber die sind der richtige Ansprechpartner. Und es sind tolle Leute, die da arbeiten, die eigeninitiativ selber dann Ermittlungen anstoßen. Und die braucht jeder und jede, die sich mal so einer Wand entgegensieht.
Da man doch von einigen Betroffenen digitaler Gewalt eher kritische Erfahrungen mit der Polizei hört, finde ich es besonders beruhigend, von Vincent so ein begeistertes Resümee zu hören. Das gibt Hoffnung, dass sich in den Behörden einiges wandelt und Hass im Netz als ernstzunehmendes Problem erkannt wird. Ich hoffe, nicht nur ich, sondern auch ihr konntet beim Zuhören viel für euch mitnehmen. Meine nachhaltigsten Erkenntnisse sind: Bei Online-Hasskriminalität ist das LKA eures jeweiligen Landes eine wichtige Anlaufstelle. Bei akuten Hate-Storms kann es hilfreich sein, die Social-Media-Kanäle auf privat zu stellen und das Abebben der Welle abzuwarten. Ein gutes Netz an Menschen, auf die man sich sowohl bei Online- als auch bei Offline-Krisen verlassen kann, ist unglaublich wertvoll. Solltet ihr von Hass im Internet und digitaler Gewalt betroffen sein, kontaktiert HateAid. Wie immer findet ihr alle Infos dazu in den Shownotes.
Was bedeutet Internet für dich?
Ich würde sagen Vielfalt und Information.
Kurz und knackig und durchaus positiv. So sollte das Internet auch sein. An dieser Stelle herzlichen Dank an Vincent für seine spannende Geschichte und an alle Expertinnen. Und danke an euch fürs Zuhören. Empfehlt unseren Podcast gerne weiter und bewertet uns auf Apple und Spotify. In der nächsten Folge über Hassreden haben wir Aktivistin und Autorin Emilia Roack zu Gast. Sie ist unter anderem Expertin auf dem Gebiet der Mehrfachdiskriminierung und wird über ihren persönlichen Shitstorm berichten. Abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge. Wenn ihr in der Zwischenzeit Betroffene von Hass im Netz unterstützen wollt, geht auf hateaid.org/spenden. Jeder Euro hilft. Alles Gute wünscht euch Samira El-Wazil.
Über Hassreden ist ein Podcast von HateAid, gefördert vom Bundesministerium der Justiz, produziert von Pool Artists.